Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Kreml-Chef Putin will sich als Samariter inszenieren, doch seine Wohltaten sind in der Ukraine nicht willkommen. Unsere Tagesthemen. Verwirrung um russischen Hilfskonvoi für die Ukraine. Außerdem, Deutschland hilft nicht mit Waffen, aber mit militärischer Ausrüstung im Irak. Und die Welt verneigt sich vor Robin Williams. Die Russen als Helfer und Friedensstifter. So präsentiert sich die russische Regierung zumindest. Und vor allem die in der Ostukraine eingekesselten Menschen wären darüber sehr froh. Allein, es fehlt der Glaube. Gestern kündigte Russland an, gemeinsam mit dem Roten Kreuz Hilfsgüter in die umkämpften Gebiete bringen zu wollen. Doch wer davon bis heute nichts wusste, war das Internationale Rote Kreuz. Dann schickt man öffentlichkeitswirksam eine ganze Flotte von weiß getünchten Lkw in Moskau los, die erstmal 800 Kilometer bis zur ukrainischen Grenze nach Kharkiv fahren müssen, um dann in die umkämpften Gebiete in Donetsk und vor allem Lugansk Lebensmittel und Medikamente bringen zu können. Russland scheint den Eindruck erwecken zu wollen, als habe es mit diesem Konflikt nichts zu tun. Doch die Regierung in Kiew misstraut dieser neuen Hilfsbereitschaft. Udo Lelischkis berichtet.
Der mächtige Raketenkreuzer Moskwa, stolz präsentiert vom mächtigen russischen Präsidenten bei einem Staatsbesuch seines ägyptischen Amtskollegen heute in Sotschi. Bilder militärischer Präzision fürs heimische Publikum, nicht nur vom Kreuzer. Denn auch der russische Hilfskonvoi, hier noch geparkt bei Moskau, soll diese Wirkung erzeugen. Gesegnet werden 287 Lastwagen, in wenigen Tagen weiß lackiert. Hier Trockennahrung für Kinder und hier Apfelsaft. 2000 Tonnen insgesamt Bruderhilfe für die Moskau-treuen Ukrainer in der umkämpften Stadt Lugansk. Alles wird in gutem Zustand ankommen, meint er. Doch ob und wie diese russischen Laster tatsächlich nach Lugansk kommen würden, war lange unklar. Russische Medien und Politiker erweckten seit gestern den Eindruck, alle Details seien mit den Ukrainern abgestimmt. Doch dann heftiger Widerspruch in Kiew durch den Sprecher des ukrainischen Sicherheitsrates. Der russische Konvoi verletze internationale Normen, denn es handele sich um Militärfahrzeuge. Als Beweis verdeckt aufgenommene Videos, die offenbar dieselben Lkw in militärischer Umgebung zeigen. Der Konvoi muss von ukrainischen Grenztruppen kontrolliert werden. Die Hilfsgüter müssen vom Roten Kreuz ausgeliefert werden. Auch ein ukrainischer Regierungssprecher forderte, die russischen Hilfsgüter müssten an der Grenze auf Rotkreuzlaster umgeladen werden. Die Russen hätten demnach umkehren müssen, statt selbst Hilfsgüter an die leidende Bevölkerung in Lugansk zu verteilen. Doch würde dieser machtbewusste Präsident jemals zustimmen, dass seine frisch lackierte Hilfsarmada unverrichteter Dinge zurückführe, statt jubelnden, Moskau-treuen Ukrainern die ersehnte Hilfe zu bringen? Diese Zweifel sorgten den ganzen Tag über für nervöse Spannung. Doch dann die Entwarnung. Die ukrainische Seite hatte darauf beharrt, die Ladung von allen 287 Lastwagen auf andere vom Roten Kreuz umzuladen. Aber am Ende haben sie diese Forderung aufgegeben. Wir haben dafür zugestimmt, ukrainische Nummernschilder anzubringen und Vertreter von Rotem Kreuz, OSZE und ukrainischer Regierung mitzunehmen. Das Umladen hätte doch die Hilfslieferung eindeutig komplizierter und teurer gemacht. Beide Seiten scheinen einen Kompromiss gefunden zu haben. Selbst der so machtbewusste Kreml-Herrscher schien ein wenig erleichtert.
Herr Udo Lelischkis in Moskau, heißt das, dieser Streit ist jetzt beigelegt? Denn den ganzen Tag hatte ja auch das Rote Kreuz gesagt, nicht zu wissen, was in diesem Konvoi überhaupt drin sei.
Ja, das russische Außenministerium hat vor einigen Stunden mitgeteilt, man habe jetzt auch eine schriftliche Erklärung der ukrainischen gegenüber, die diese Vereinbarung bestätige. Das sieht jetzt wirklich so aus, als habe man eine Einigung. Es gab ein erstes Rauchzeichen schon im Tagesverlauf, Als Russland mitteilte, man habe zugestimmt, einen Grenzposten bei Charkiw zu wählen für den Übergang, und der wird eindeutig von den Ukrainern kontrolliert. Da gab es schon die Erleichterung, dass vielleicht doch nicht beabsichtigt sei, da auch militärisches Gut mit rüber zu schaffen. Denn es gibt ja auch einen langen Streifen von 100 Kilometern etwa, der von Separatisten kontrolliert wird an dieser Grenze. Also kurzum, ja, wir haben mal zur Abwechslung offenbar eine gute Nachricht aus der Ukraine.
Und schauen wir mal in die Ostukraine, da gehen die Kämpfe ja unvermindert weiter. Wie glaubwürdig sind denn die Berichte der ukrainischen Armee, dass sie die Separatisten weiter zurückdrängen konnten?
Und die Wahrheit ist schwer zu ermitteln. Beide Seiten haben auch ein Interesse zu beschönigen oder zu verschlimmern ihre Nachrichten. Die Ukrainer wollen Motivation schaffen, die Separatisten wollen zeigen, wie schlecht es ihnen geht, damit Moskau möglichst bald mal hilft. Aber heute gab es ein Statement des Vizepremiers der Volksrepublik Donetsk, und der sagte, die Kämpfe haben sich vervielfacht und auch in ihrer Intensität vervielfacht. Uns stehen inzwischen viermal mehr Ukrainer gegenüber, und Kiew hat offenbar beschlossen, uns jetzt völlig zu erledigen. Das waren Aussagen, die darauf hindeuten, dass diese These stimmt, die aus Kiew kommt, dass man nun wirklich den Kreis enger zieht um Donetsk. Und es gab Andrei Lysenko, den Sprecher des Sicherheitsrates, der behauptete, man habe drei weitere Städte bei Lugansk befreit. Bisher stimmten diese Befreiungsbehauptungen in der Regel. Also es gibt dann durchaus einzelne Rauchzeichen, einzelne Indizien dafür, dass es in der Tat der Trend ist, den Sie beschrieben haben. Die Ukrainer machen Erfolge. Wie schnell sie reinkommen in die großen Städte, Häuserkampf und so weiter, ist eine ganz andere Frage. Aber es gibt einen Trend zu ihren Gunsten.
Danke, Udo Lilischkis. Die Menschen, die seit Tagen im Sinjar-Gebirge im Irak festsitzen, die müssen immer mehr um ihr Leben bangen. Verzweifelt versuchen sie, etwas vom Wasser oder von den Lebensmitteln abzubekommen, die Helikopter abwerfen. Und nur wenigen Jesiden gelingt es, aus dem Gebirge zu entkommen und sich in Sicherheit zu bringen. Nachdem die Bundesregierung tagelang geschwiegen und den Menschen im Irak als Hilfe lediglich eine Überweisung ausgestellt hat, hat Ursula von der Leyen heute Hilfe angekündigt. Keine Waffen, aber militärische Ausrüstung will Deutschland in den Irak liefern. Bevor ich darüber gleich mit der Bundesverteidigungsministerin spreche, zeigt Volker Schwenk, wie groß die Furcht vor der IS auch dort ist, wo die Terrormiliz eigentlich längst vertrieben wurde.
Die Blindgänger liegen noch am Straßenrand. Hier hatten die Terroristen vom Islamischen Staat eine Mörserstellung, aus der sie die Peschmerga-Milizen unter Feuer nahmen, bis sie am Sonntag von den Peschmerga vertrieben wurden. Mahmur, gut 50 Kilometer von Erbil entfernt, ist seither wieder in der Hand der Kurden. Hier ist die Frontlinie. In 2000 Meter Entfernung beginnt das Gebiet der Terrorgruppe Islamischer Staat. Die Kurden kämpfen gegen einen erfahrenen und bestens ausgerüsteten Gegner. Ihre Waffen sind denen der IS-Terroristen oft nicht ebenbürtig. Die Scharfschützen der Islamisten zum Beispiel, die treffen auf den Millimeter genau, sagt er. Aber am Ende haben wir sie dann doch alle erwischt und sie hatten große Verluste. Die toten IS-Kämpfer hat er mit dem Telefon gefilmt. 14 allein in der ersten Angriffswelle. Kaum Iraker dabei, sagt er, aus dem Jemen, Jordanien, aus Afghanistan. Zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags greifen die IS-Kämpfer uns normalerweise an, meint der Kommandant. Vorher sammeln sie immer erst ihre Toten ein, wenn es irgendwo ein Gefecht gab. So langsam sollten wir also gehen. In Mahmur sind nicht alle Bewohner gut, auf die Kurdenmilizen zu sprechen. Als vor einer Woche die Islamisten anrückten, hätten die Verteidiger die Stadt noch vor den Zivilisten verlassen. In der Parteizentrale der Patriotischen Union Kurdistan interessierten sich die IS-Kämpfer vor allem für die Saves. Wie Kriminelle, meint der Parteisekretär. Aber auch anderswo rannten alle vor ihnen weg. Es war sehr bitter, was zum Beispiel in Sinjar passiert ist, meint er. Die IS-Terroristen haben dort 500 Frauen entführt und vergewaltigt. Damit hier nicht das Gleiche passiert wie in Sinjar, haben alle Familien die Stadt verlassen. Sinjar. Noch immer sitzen Zehntausende, die aus Sinjar und Umgebung geflohen sind, im Gebirge fest. Ein Team von CNN flog in einem Hubschrauber mit, der Nahrung brachte und ein paar Flüchtlinge retten konnte. Der Name Sinjar steht mittlerweile beispielhaft für die Grausamkeit der Terroristen und das Elend der Flüchtlinge. Zurück nach Mahmur, vorbei an Kolonnen von Geflohenen, die in die befreite Stadt zurückkehren, nur um aus Trümmern ihre Habseligkeiten zu retten und nicht umzubleiben. Die paar Kämpfer von den Peschmerga in der Stadt, die werden die Lage jetzt auch nicht grundlegend ändern, meint er. Ich habe gerade gesehen, dass die Mitarbeiter der Stadtverwaltung evakuiert werden. Na, wenn die gehen, dann gehen wir doch auch. Mahmur ist befreit und eine Geisterstadt. Früher haben hier mal 40.000 Menschen gelebt. Früher, das war vor gut einer Woche.
Ja, nun will auch die Bundesregierung mehr tun, als nur Geld für humanitäre Hilfe zu geben. Die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat heute angekündigt, die irakische Armee militärisch besser auszurüsten. Guten Abend, Frau von der Leyen.
Guten Abend, Frau Mioska.
Frau von der Leyen, kann man denn einen drohenden Völkermord mit Zelten, gepanzerten Fahrzeugen und Verbandkästen verhindern?
Nein, es ist richtig, dass es dazu mehr braucht. Wir sind ja in einer Situation, wo wir sehen, dass der irakische Präsident Maliki vollständig die Kontrolle über sein Land verloren hat. Die IS, der Islamische Staat, mit menschenverachtender Brutalität und atemberaubender Geschwindigkeit voranschreitet. Und darauf muss es in der Tat zwei ganz klare Antworten geben. Das erste ist die richtigen Luftschläge der Vereinigten Staaten und die Waffenlieferungen, die durch die Vereinigten Staaten und andere Länder offensichtlich stattfinden. Aber zweitens jetzt akut auch den Flüchtlingen, gerade den Christen und den Jesiden, zu helfen in ihrer lebensbedrohlichen Situation und vor allem das Ganze rasch.
Sie loben die Amerikaner für die Luftschläge und für die Waffenlieferungen, aber machen da nicht mit. Warum unterstützen wir eigentlich nicht die kurdischen Kämpfer mit Waffen, wie es ja längst Unionskollegen ja auch von Ihnen gefordert haben?
Wir haben das Prinzip, dass wir keine Waffen in Konflikt- und Krisenregionen senden. Und das aus gutem Grund. Und ich finde, wir dürfen jetzt nicht in einer Diskussion, wo die Verantwortung zunächst einmal bei der irakischen Regierung liegt, die kann sie nicht wahrnehmen. Wir sehen aber, dass eine neue Regierung sich bildet. Also auch das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Mit al-Abadi, der von einem kurdischen Präsidenten mit der Regierungsbildung beauftragt ist. Wir sehen, dass die USA, die in zweiter Linie die Verantwortung dort auch tragen, diese auch wahrnehmen. Und ich finde, das muss man honorieren. Aber dahinter sind eben ganz viele Einsätze notwendig, um gerade die Not der Flüchtlinge zu lindern und in vielen verschiedenen Schritten auch zu helfen. Und da ist Europa gefordert, da sind wir gefordert und da können wir auch helfen.
Wo ist die Schwelle überschritten, wo Sie sagen würden, jetzt werden wir auch Waffen liefern?
Ich will es mal so tun, positionieren. Wir dürfen nicht immer die zwei Extreme nur sehen. Der eine ist, wir tun gar nichts, wir halten uns da raus. Und das andere Extrem wäre bewaffneter Kampfeinsatz. Dazwischen gibt es eine enorme Bandbreite. Und Ihre Frage zielt ja auf etwas hin, was wir zu verhindern versuchen. Die Frage ist, wenn wir tatsächlich einen Genozid sehen und befürchten, den keiner stoppen kann, dann muss diese Debatte auch in Deutschland geführt werden. Können wir nicht mehr tun?
Aber dieser Genozid hat doch dort längst begonnen.
Und deshalb sind die Amerikaner dort mit den Luftschlägen. Deshalb liefern die Amerikaner Waffen. Es gibt andere Länder, die auch Waffen liefern. Aber es gibt eben ganz viel Nachfrage bei uns, auch die Dinge zu liefern und beizutragen, die auch notwendig sind. Also gerade das große Bündel der humanitären Hilfe oder das breite Bündel der Ausbildung, die nicht Ausrüstung, die nicht Waffen beinhaltet, wird gefragt, wird gebraucht. Und warum sollte Deutschland da nicht helfen?
Hier ist die deutsche Bundesregierung zögerlich. Und auf der anderen Seite liefern wir deutsche Waffen an Länder wie Saudi-Arabien und an Katar. Also Länder, die zumindest dulden, dass es bei ihnen Finanziers gibt, die die Terroristen auch von dem Islamischen Staat unterstützen. Wie geht das zusammen?
Wir haben ganz strenge Richtlinien, was wohin geliefert wird. Die Debatte können Sie ganz hautnah und aktuell in Deutschland gerade verfolgen. Und es ist ja der politische Prozess, der genau darauf hingeht, den man auch nicht vergessen darf, dass diejenigen in der Region, die Einfluss haben, das ist die Türkei, das ist der Iran, das ist Saudi-Arabien, die ganz unterschiedliche Gruppen im Irak unterstützen, dass die ihre Verantwortung wahrnehmen, Einfluss auf die irakische Regierung und die irakischen Gruppen, also die Sunniten, die Schiiten und die Kurden auszuüben, einen gemeinsamen Versöhnungsprozess wieder zu beginnen. Erste Priorität ist im Augenblick hochakut, IS zu stoppen. Aber der zweite Schritt, wie können wir eigentlich ein Staatsgebilde wieder haben im Irak, das alle einbeschließt und auch eine politische lebensfähige Lösung bringt. Diese Frage muss auch weiter beantwortet werden, der muss nachgegangen werden. Das heißt, das militärische Eingreifen der Vereinigten Staaten, ja, es ist notwendig, aber es bringt nicht die Lösung. Die humanitäre Hilfe und die breite und langfristige Unterstützung ist auch wichtig. Da sind wir mittendrin. Aber das Wichtigste ist, die Versöhnungsarbeit und eine politisch-diplomatische Lösung auf die Dauer hinzukriegen. Diese drei Schritte sind notwendig.
Vielen Dank für das Gespräch, Ursula von der Leyen. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, unternimmt Deutschland genug, um den Menschen im Irak zu helfen? Dazu ein Kommentar von Stefan Raue vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Verkehrte Welt. Noch vor kurzem durften Linke den Bundespräsidenten als Kriegshetzer anpöbeln, mahnten Pfarrer, ihren ehemaligen Amtsbruder Gauck nicht vom Pfad der pazifistischen Tugend abzuweichen. Was hatte der Präsident getan? Er hatte davon gesprochen, dass es in besonderen Fällen durchaus geboten sein kann, militärische Gewalt anzuwenden, um Schlimmeres zu verhindern, als Ultima Ratio. Nun ist der besondere Fall da. Im Nordirak findet vor den Augen der Welt ein Völkermord statt. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht, werden gejagt, gefoltert und massakriert. Die Ohnmacht der Völkergemeinschaft bringt auch in unserem Land vieles in Bewegung. Humanitäre Hilfe und vielleicht auch Waffen will Deutschland liefern. Dass das die Verfolgten im Augenblick nicht retten kann, ist fast allen klar. Ein CDU-Abgeordneter hält Zelte und ein paar Millionen Euro für zu wenig. Der grüne Parteivorsitzende weist darauf hin, dass die islamistischen Terroristen nicht mit der Yogamatte zu vertreiben sind. Und sogar Gregor Gysi räumt ein, dass Protestbriefe die mordenden Horden nicht stoppen können. Es gibt Situationen, in denen Diplomatie und christliche Nächstenliebe nicht weiterhelfen. Die markigen Worte unserer Volksvertreter lenken vom eigentlichen Kern ab. Das Beispiel Irak zeigt wieder einmal, wenn es richtig ernst wird, dann sind Deutschland und Europa in der Regel mit Geld und guten Worten zur Stelle. Die Bomben hingegen sollen die Amerikaner werfen. Diese unehrliche Aufgabenteilung wird nicht ewig bleiben können. Der deutsche Ohne-mich-Pazifismus ist am Ende, weil ihm nichts, aber auch gar nichts zur Situation im Nordirak einfällt. Verkehrte Welt. Ein ferner Bürgerkrieg bringt hierzulande alte Dogmen ins Wanken.
Stefan Raue kommentierte. Im Kampf gegen das tödliche Ebola-Virus will die Weltgesundheitsorganisation WHO nun ungewöhnliche Wege gehen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Susanne Daubner.
Um die Epidemie in Westafrika in den Griff zu bekommen, sollen bislang am Menschen nicht erprobte Mittel zum Einsatz kommen. Dabei müssten aber ethische Vorgaben wie das Einverständnis des Patienten eingehalten werden, hieß es. Nach Angaben der WHO sind seit dem jüngsten Ausbruch der Fieberkrankheit bereits mehr als 1000 Menschen gestorben. Videokameras im Auto sind zwar erlaubt, ihre Aufnahmen dürfen aber nicht ins Internet gestellt oder an die Polizei weitergegeben werden. Das geht aus einem ersten Urteil zum Gebrauch dieser sogenannten Dashcams in Deutschland hervor. Das Verwaltungsgericht in Ansbach stellte fest, der Datenschutz der gefilmten Verkehrsteilnehmer steht über dem Interesse des Autofahrers an einem möglichen Videobeweis. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den Co-Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank Fitschen erhoben. Sie wirft ihm versuchten Prozessbetrug vor, und zwar im bereits abgeschlossenen Gerichtsverfahren zur Pleite des Kirchkonzerns. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Um Schadenersatz geht es jetzt nicht mehr, sondern um die Verantwortung der Bankmanager. Fast 1 Milliarde Euro hat die Deutsche Bank den Erben des pleitegegangenen Medienmoguls Kirch im Februar gezahlt. Es war der teure Schlussstrich nach einem Jahrzehnt Prozessieren. Die nun eingereichte Klage betrifft die damalige Führungsriege der Bank, unter anderem jetzt Co-Chef Fitschen. Der Betrugsvorwurf wegen möglicher Falschangaben im Kirchprozess steht im Raum. Das Landgericht München prüft, ob ein Verfahren eröffnet wird. Nach Josef Ackermann wieder ein Deutsche Bankchef auf der Anklagebank. Das scheint kaum vorstellbar. Es wäre der öffentliche Super-GAU. Prozesse hat die Bank schon zuhauf. Der Ruf ist ramponiert. Wegen der Skandale und kein Ende hat die Deutsche Bank-Aktie allein seit Jahresbeginn 26% eingebüßt. Heute verlor sie leicht 0,4%. Der Bank droht im Fall Kirch keine Geldstrafe mehr. Das sei entscheidend, sagen Anleger. Bis feststeht, ob tatsächlich ein Verfahren eröffnet wird, könnten noch Monate ins Land gehen.
Die Börsendaten. Der DAX fiel heute um 1,2% und schloss bei 9.069 Punkten. In New York ging der Dow Jones mit einem knappen Minus bei 16.561 Zählern aus dem Handel.
Seit Anfang dieses Jahres dürfen auch Rumänen und Bulgaren nach Deutschland kommen, um hier zu leben und zu arbeiten. Die CSU glaubt, dass einige von ihnen hier zwar gerne leben, aber dafür nicht unbedingt arbeiten wollen und warnte im Vorfeld mit der nicht wirklich wohlreimenden Parole, wer betrügt, der fliegt. Genau das soll jetzt passieren. Die Bundesregierung plant, EU-Ausländer, die sich nicht an die Regeln halten, härter bestrafen zu wollen. Wer zum Beispiel bei der Arbeitsagentur falsche Dokumente abgibt, der soll aus Deutschland ausgewiesen werden und mehrere Jahre Einreiseverbot bekommen. Doch die Pläne gehen noch viel weiter und könnten die europäische Idee im Kern treffen. Oliver Körr beginnt seinen Bericht in Duisburg.
Ein Traumhaus sieht eigentlich anders aus, aber für knapp 1000 Roma ist dieses Gebäude in Duisburg wirklich so etwas wie ein Traumhaus gewesen. Weg aus ihrer Heimat Rumänien, wo sie diskriminiert und verfolgt werden, hin nach Deutschland, wo sie allein vom Kindergeld viel besser leben können als zu Hause. Für die Stadt Duisburg allerdings wurde das Haus und alle Probleme, die es mit sich brachte, zum Albtraum.
Wir haben nach wie vor starken Zuzug, insbesondere aus Rumänien und Bulgarien. Es ist eine sehr mobile Bevölkerungsgruppe, sodass eine hohe Fluktuation damit zusammenhängt. Und das hat große Probleme auch für die Integrationsarbeit vor Ort, die natürlich eine gewisse Stetigkeit verlangt.
Nicht nur Duisburg hat solche Probleme, sondern rund ein Dutzend Städte. Was also tun gegen Armutszuwanderung? Monatelang haben mehrere Ministerien darüber beraten. Jetzt liegt ihr Abschlussbericht vor. Wenn Zuwanderer aus der EU bei Behörden lügen, sollen sie leichter ausgewiesen und mit Einreisesperren belegt werden können. Wer nach 6 Monaten in Deutschland keinen Job gefunden hat, muss wieder ausreisen. Außerdem soll Kindergeld nur noch gegen Nachweis gezahlt werden. Und für Städte und Gemeinden besonders wichtig, sie bekommen millionenschwere Finanzhilfen.
Es geht um zusätzliche Integrationsmaßnahmen, es geht um Hilfe bei der Krankenversorgung, bei Menschen mit nicht geklärtem Versicherungsstatus und es geht um finanzielle Entlastung. All diese Elemente sind enthalten, sodass wir insgesamt sagen können, wir bewerten das Paket positiv.
Für die Union ist die Signalwirkung mindestens genauso wichtig. Wer betrügt, der fliegt, so hat es die CSU mal formuliert. Sinngemäß stimmt die Schwesterpartei zu.
Wer hier falsche Angaben beim Amt macht und sich dadurch Sozialleistungen erschleicht, der darf für eine bestimmte Zeit nicht mehr nach Deutschland einreisen. Er hat unser Gastrecht sozusagen missbraucht.
Insgesamt leben etwa 3,1 Millionen EU-Ausländer in Deutschland. Das ist ein Anstieg von 10,9% innerhalb des letzten Jahres. Allerdings aus Rumänien und Bulgarien kamen fast 28% mehr Zuwanderer. Die meisten arbeiten in Deutschland. Auch deshalb hält es die Opposition für falsch, mit Ausweisungen zu drohen.
Wir brauchen ein europäisches System von sozialen Mindestnormen, damit überall die Menschen besser abgesichert sind. Aber in der Tat, die Missbrauchsdebatte wird heillos überzogen.
In Duisburg haben sie in einem Kraftakt versucht zu helfen mit bezahlbaren Wohnungen und Jobangeboten. Der Oberbürgermeister ist froh, dass das Bundeskabinett noch im August die Mittel für Integration und die Sanktionsmöglichkeiten beschließen will. Dann könnte es gelingen, den Betroffenen nicht nur Geld, sondern eine Perspektive zu geben.
Jetzt geht es um Einwanderer, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um nach Europa zu kommen. Flüchtlinge aus Afrika, die nach Spanien wollen. Noch einmal die Nachrichten mit Susanne Daubner.
Mehr als 1.300 Flüchtlinge haben heute versucht, von Marokko aus spanischen Boden zu erreichen. Nach Angaben der Küstenwache wurden etwa 680 Menschen in der Meerenge von Gibraltar gerettet. Sie wollten in kleinen Holzbooten nach Europa übersetzen. Mehr als 700 Flüchtlinge bestürmten außerdem die spanische Exklave Melilla an der marokkanischen Küste. Etwa 80 von ihnen gelang es, die Zäune des Geländes zu überwinden. Dagur Sigurdsson ist neuer Handball-Bundestrainer. Der Isländer wurde heute offiziell als Nachfolger von Martin Heuberger vorgestellt. Sigurdsson erhielt einen Vertrag bis 2017 mit Option auf Verlängerung bis 2020. Derzeit ist er noch Trainer der Füchse Berlin und wird für ein Jahr sowohl Vereins- als auch Nationalcoach sein. Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Zürich hat es gleich zum Auftakt einen deutschen Sieg gegeben. David Stoll gewann Gold im Kugelstoßen.
Er ist seiner Favoritenrolle wieder gerecht geworden. David Stoll verteidigt in Zürich souverän seinen EM-Titel. Schon sein erster Versuch schockt die Konkurrenz. 21,41 Meter, weiter stößt an diesem Abend keiner mehr. Auch der Sachse selbst nicht, der mehr mit den Schmerzen im Knie und sich selbst als gegen die Konkurrenz kämpft. Selbst Olympiasieger Majewski bleibt gegen einen angeschlagenen Stor chancenlos.
Das war erstmal das Hauptziel, ne? Titel verteidigen. Und wollte natürlich nach dem ersten Stoß nochmal einen draufpacken und habe dann komplett meine Linie verloren.
Auf Medaillenkurs sind auch die deutschen Zehnkämpfer. Allen voran Kai Kazmirek, der morgen aus Wasser Champagner machen könnte, denn er führt nach dem ersten Tag. Arto Abele belegt zur Halbzeit überraschend den dritten Platz. Sabrina Mockenhaupt läuft bis an die Schmerzgrenze und wird über die 10.000 Meter Sechste.
Vielleicht ahnt schon der ein oder andere, warum ich hier etwas unorthodox heute statt hinter dem Tisch auf dem Tisch stehe. Man muss die Dinge nämlich zuweilen aus einer anderen Perspektive sehen. Mit dieser Geste verneigen wir uns vor einem der größten Schauspieler. O Captain, mein Captain. An den großen Robin Williams erinnert Ingo Zamperoni.
Wieso stehe ich hier oben? Wer weiß es? Von hier oben sieht die Welt wirklich anders aus. Glauben Sie mir nicht? Dann steigen Sie selbst hier hoch. Na kommen Sie.
Eine der Schlüsselszenen seiner Karriere. Robin Williams als inspirierender Lehrer im Club der toten Dichter, der seine Schüler ermutigt, etwas aus ihrem Leben zu machen, eigene Wege zu gehen.
Links, rechts, links.
Und dafür auch mal die Perspektive zu wechseln.
Captain, mein Captain!
Lassen Sie sich, Mr. Anderson. Haben Sie nicht gehört, sie soll sich setzen? Haben Sie nicht gehört?
Den Blick neu ausrichten, das war auch ein Leitmotiv in der einzigartigen Laufbahn von Robin Williams. Er war so wandlungsfähig wie kaum ein anderer Schauspieler.
I'm Euphigenia Doubtfire, dear.
Ob als gutherziges Kindermädchen Mrs. Doubtfire.
To see his kids.
Oh, let's fly!
Oder als erwachsener Peter Pan.
To never, never let me.
Oder als überdrehter Radio-DJ im Vietnam-Kriegseinsatz mit Humor als Waffe.
Good morning, Vietnam!
Hey, das ist kein Testsignal, das ist Rock'n'Roll. Rock vom Mekong bis Da-da-da-nang.
Hey, bin ich das oder ein Song aus dem Elvis Presley-Film? Viva Da-nang. Oh, viva Da-nang.
Einer der wenigen Hollywood-Comedy-Stars, der beides konnte, Klamauk und Tiefgang. Für seine Rolle als Therapeut im Drama Good Will Hunting erhielt er 1998 den Oscar für die beste Nebenrolle.
Robin Williams in Good Will Hunting.
Doch Licht und Schatten, Euphorie und Melancholie lagen immer dicht beieinander bei dem Mann, der seinen Durchbruch als Morg vom Org feierte.
And remember, this is a serious
Williams
mission.
Kämpfte mit Drogensucht, Alkoholproblemen und Depressionen. Du denkst, du kriegst es in den Griff, aber das klappt nicht. Du stehst an einem Abgrund und eine Stimme flüstert dir ins Ohr, spring. Nun wurde der 63-Jährige tot in seinem Haus nördlich von San Francisco gefunden. Vermutlich Selbstmord. Er war albern, nachdenklich, verrückt. Aber immer eins, unverwechselbar. Mit Robin Williams hat einer der größten Schauspieler seiner Generation die Bühne verlassen. Ruhe in Frieden wünschen ihm seine Fans. Bring jetzt Gott zum Lachen.
Ob man das dem Himmel auch ansehen wird, das weiß hoffentlich unsere Wettergöttin Claudia Kleiner. Gibt's Tränen morgen?
Naja, also der Himmel wird eher schon ein bisschen weinen. Eigentlich möchte man da glatt sogar mitmachen. Also das Wetter wird viel Regen bringen. Zum Teil wieder unwetterartige Regenfälle. Und dazu wird es auch noch kühler bei uns. Es gibt so ein kleines Herbstgefühl. Also ich habe es jetzt schon ganz oft gehört, fühlt sich ein bisschen wie Herbst an. Für den Norden und Osten stimmt das gar nicht mal, wenn wir die Temperaturen die nächsten Tage gucken. In Hamburg morgen 24, Freitag immer noch 22, in Berlin 23 Grad. Dagegen nach Westen und Süden gerade mal so 19, 20 Grad. Und wenn wir uns jetzt die durchschnittlichen Höchsttemperaturen, die wir im August erwarten dürften, dazu anschauen, dann sehen wir, im Norden und Osten ist es eigentlich der totale Durchschnitt. Im Westen und Süden wird es dagegen wirklich ziemlich kühl und dazu auch häufig nass. Denn in der Nacht gibt es noch einzelne Schauer. Morgen kommt dann aber ein Randtief aus Süden herein. Sie sehen, wie die Schauer jetzt in der Nacht mehr und mehr nachlassen. Morgen dann aus Süden zum Teil richtig kräftiger Regen. Und dann bilden sich am Nordrand dieses Tief sogar heftige Schauer und Gewitter mit Starkregen wieder, mit Sturmböen. Da ist wieder mal alles dabei, eigentlich so, wie wir es die letzten Wochen kennen und wie es wirklich sehr außergewöhnlich ist. Jetzt in der Nacht lassen die Schauer erst einmal nach. Am Alpenrand regnet es immer mal wieder ein bisschen. Die Temperaturen gehen meist zurück auf Werte zwischen 14 und 9 Grad. Morgen Vormittag dann erstmal nur einzelne Schauer im Norden, sonst auch längere sonnige Abschnitte. Im Süden bereits ziemlich nass, vor allem am Alpenrand. Und am Nachmittag kommt dieses Tief dann weiter nach Norden voran. Und am Nordrand, so Eifel, Westerwald, Siegerland, Sauerland, Weserbergland, da kann es eben zu den heftigen Schauern kommen. Am Alpenrand regnet es kräftig. Und da sind dann im Laufe des morgigen Tages bis zu 50 Liter pro Quadratmeter möglich. Da auch nur 14 Grad, sonst 18 bis 23. Der Wind meist schwach aus Südwest. Im Schwarzwald kann es allerdings richtig kräftige Sturmböen geben. Die nächsten Tage weiter wechselhaft. Und das heißt immer mal Schauer, zwischendrin sonnige Abschnitte, Höchsttemperaturen, dann gerade mal noch bis zu 20 Grad. Also irgendwie gefühlt hat das wirklich nichts mit Sommer zu tun.
Danke, Claudia. Und wir verabschieden uns schon und ich empfehle Ihnen jetzt noch sehr eine Sonderausgabe des Weltspiegels zum Kampf gegen Ebola in Afrika. Um 0:20 Uhr meldet sich Anna Planken mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder da, wenn Sie mögen. Bis dahin.